Ja, herzlich willkommen im Würfelhaus, der Podcast für Vertrauen, Beziehung und gutes Lernen. Es geht hier allerdings nicht nur um Zahlen oder Matheprobleme, sondern es geht um all das, was Eltern beim Lernen mit ihren Kindern bewegt und was sie auch wirklich brauchen, um kluge Entscheidungen zum Wohle ihres Kindes zu treffen. Ein Podcast, der zuhört, erklärt und begleitet. Heute haben wir das Thema guten Matheunterricht auf dem Schirm. Und dazu habe ich eine Gesprächspartnerin, die Antje Konrad. Antje, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, dass die Menschen wissen, wer du bist und wieso wir gemeinsam uns anmaßen, über den Matheunterricht zu sprechen?
Ja, hallo, ich bin Antje Konrad. Ich war ganz lange Lehrerin an verschiedenen Grundschulen und auch Klassenlehrerin und habe sehr, sehr gerne Mathe unterrichtet, habe zwischendrin an der PH Mathe gelehrt für Studenten und bin dann Beratungslehrerin geworden, weil mir sehr am Herzen lag, Kinder, die Schwierigkeiten haben, möglichst früh aufzufangen und Eltern zu beraten. Und inzwischen bin ich Lerntherapeutin, weil ich gemerkt habe, dass ich so, wie ich arbeiten möchte, in dem momentanen Setting der Schule nicht schaffe und anders arbeiten möchte. Und ja, habe Christine kennengelernt über eine Fortbildung. Ich wollte, habe von dem Würfelhauskonzept erfahren und ich fand das unheimlich interessant und habe mich angemeldet. Und ja, inzwischen brenne ich für das Thema und arbeite auch schon fleißig mit.
Das ist schön, Antje, genau. Und wir haben es immer wieder auch in der Ausbildung über das Thema tatsächlich Matheunterricht gehabt, ne? Weil es geht ja nicht ohne. Man muss einfach kritisch drauf schauen, was wird in der Schule den Kindern an die Hand gegeben, sage ich mal, oder wie versucht man ihnen Mathe zu vermitteln und was kommt bei den Kindern an und was kommt nicht an. Das ist ja immer so ein Grundthema. Jetzt mag ich gerade gerne nochmal darauf zurückkommen, dass du sagst, du bist jetzt Lerntherapeutin, du kannst jetzt einfach viel besser arbeiten. Du hattest ja früher Klassen, ganze Klassen geführt. Von 1 bis 4 war das durchgängig oder hast du da immer nur eins,
Ja,
zwei?
gemischt. Wir hatten jahrgangsgemischte Klassen. Meine allererste Klasse habe ich von 2 bis 4 weitergeführt. Und dann hatten wir jahrgangsgemischte Klasse 1, 2. Und da war ich prinzipiell eher bei den kleinen Klassen, hatte aber Mathe auch noch in den großen Klassen, also 3 und 4.
Das heißt, du hast regelmäßig Matheunterricht durchgeführt, ne? Jetzt ist es ja so, ich bin ja immer als Förderlehrerin im Matheunterricht dabei gewesen, habe dann später selbst den Matheunterricht übernommen, in meiner Funktion als Förderlehrkraft quasi. Und die Grundschullehrerin war dabei oder nicht, ne? Das ist ein Unterschied, habe ich gemerkt, ob man aus der Förderschul oder aus der Förderpädagogik aufs Kind schaut oder aus der Grundschulpädagogik. Vielleicht können wir damit starten. Was ist so dein Blick auf Mathe, wenn du in der Klasse mit den Kindern arbeitest?
Also mein Blick ist, ich habe immer einen Lernstand am Anfang gemacht, um zu gucken, wo die Kinder stehen und versucht, sie da abzuholen, wo sie sind. Und habe aber gemerkt, dass manche Kinder mit bestimmten Anschauungen Schwierigkeiten haben. Also das, was oft in Büchern praktiziert wird, wir nehmen jetzt nur diese eine Darstellung, hilft halt nicht allen. Und ideal wäre, wenn man einfach guckt, was liegt welchem Kind und wie kann ich mit diesem Kind dann arbeiten. Aber das wird natürlich, je größer die Klassen werden, umso schwieriger wird das einfach. Da kommt man irgendwann an seine Grenzen. Aber wir haben versucht, die Kinder da abzuholen, wo sie stehen. Es ist uns natürlich nicht immer so gelungen, wie es sein könnte, wenn man jetzt zum Beispiel nur 9 Kinder hätte oder sowas.
Ich finde es auch generell echt schwierig, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe immer empfunden, dass wir Lehrkräfte da auch nicht viel Unterstützung haben, ne? Jetzt war ich ja als Förderlehrerin immer in der Klasse mit dabei oder war alleine, aber die Grundschullehrerin war vielleicht da oder ganz alleine, aber immer nur zeitweise. Und ich finde einfach, dass jetzt gerade bei diesen sogenannten Hauptfächern Deutsch und Mathe, wo man wirklich drauf schaut, passen die Leistungen des Kindes und die auch wirklich, sage ich mal, ausschlaggebend sind für Versetzungsfragen, weil wenn ein Kind in Religion oder in Musik nicht so performt, ja, das sagt niemand, das muss die Klasse wiederholen. Es ist immer Deutsch und oder Mathe, sodass ich finde, dass in den Fächern eigentlich viel, viel mehr Potenzial rein müsste an Lehrkräften oder an Unterstützung, sodass man wirklich das machen kann, was du eben vorgeschlagen hast. Und da fängt es für mich schon beim guten Matheunterricht an. Ne? Wir haben Eigentlich sollten wir das haben, wir haben es aber nicht. Ne? Und jetzt könnte man als Lehrkraft sagen, gut, ich habe es nicht, ich mache halt, was ich kann, aber es gibt trotzdem Möglichkeiten. Ich möchte mal bei dem ersten Punkt nochmal starten, den du eben genannt hast, nämlich den Lernstand. Ne? Vielleicht können wir da einhaken. Zu einem guten Matheunterricht, finde ich auch, gehört ein Lernstand, wo die Lehrkraft weiß, wo jedes Kind steht.
Genau, also die Kinder kommen halt mit unterschiedlichsten Voraussetzungen in die Schule und gerade in der ersten Klasse war uns wichtig zu sehen, wo sind die Kinder, also sowohl in Deutsch als auch in Mathe. Und das war halt in der Jahrgangsmischung ganz, ganz toll zu machen, weil du da die Möglichkeit hattest, die Eingangsstufe in einem, in 2 oder in 3 Jahren durchzuführen. Das heißt, für Kinder, die einfach schon mit einem guten Wissen kamen, war es die Möglichkeit, einfach sehr schnell weiterzugehen. Und die Kinder, die noch Schwierigkeiten hatten oder eben, wie wir schon gesagt haben, beim Zählen waren, die musste man einfach weiter unten erstmal auffangen. Und das ist sehr, sehr wichtig gewesen, ja. Aber wir hatten das Glück, dass wir tatsächlich einmal die Woche oder zweimal die Woche, je nachdem, wie gerade die Situation war, eine zweite Lehrkraft drin zu haben.
Ja, wie gesagt, es ist vielleicht auch möglich, ich finde, man sollte da auch den Fokus drauf legen. Aber vielleicht ist es auch nicht möglich. Ich habe viele Lehrkräfte erlebt, die gesagt haben, mir fehlt da Kapazität, ich bin da alleine und es ist schwierig, das durchzuziehen. Das sehe ich schon auch so. Wie hast du das denn, wenn wir jetzt mal für die Lehrkräfte, die jetzt zuhören, vielleicht so einen Tipp geben sollten? Erstens, was machst du? Was müsste man herausfinden? Und zweitens, wie macht man das innerhalb der ganzen Klasse? Wie hast denn du das gemacht?
Also wir hatten so erstmal eine sehr enge Kooperation mit dem Kindergarten gehabt. Das heißt, wir hatten schon bestimmte Kinder im Blick, die Schwierigkeiten hatten und haben aber dann so die Vorläuferfertigkeiten nochmal abgefragt. Das heißt, wenn die zweite Lehrkraft drin war oder auch mal in der Gruppe, haben wir einfach Spiele gemacht, um zu sehen, wie wird gezählt, kann von einer bestimmten Zahl bis zu einer bestimmten Zahl zum Beispiel gezählt werden oder rückwärts, ist dem Kind diese Invarianz der Menge klar, dass wenn ich jetzt etwas auseinanderschiebe, dass es immer noch 5 sind oder also solche Dinge haben wir abgefragt und da haben wir die ersten 2 Wochen für genutzt, dass wir immer mal so 10, 15 Minuten entweder Kinder rausgeholt haben oder in der Gruppe was gemacht haben und der andere hat es beobachtet. Und dann eben für uns zusammen so einen Förderplan zusammengestellt.
Das heißt, ihr habt den Förderplan dann nicht nur für die Kinder gemacht, wo ihr herausgefunden hattet, da ist irgendwas im Argen, da muss noch was aufgearbeitet werden, sondern ihr hattet einen Blick auf alle Kinder. Sehe ich
Ja,
das?
wir hatten auch ganz viele Kinder, die gar nicht aus dem Kindergarten kamen, mit denen wir kooperiert haben, weil wir eine Ganztagsschule waren und es gibt ja diesen Grund, umzuschulen. Und eben, weil wir gesagt haben, wir wollen auch die ganz Starken da abholen können, weil die langweilt es ja dann auch, wenn wir ganz unten anfangen.
Ich sage immer, wir haben in der Klasse ja eigentlich so ein Dreiersystem. Ne? Wenn wir es grob einteilen, wären es die mathe-starken Kinder, die jetzt halt eine gute Affinität zu dem Fach und zu den ganzen Herausforderungen haben. Dann gibt es die mittlere Gruppe, die kommen irgendwie durch, ja, mehr oder weniger mit weniger Mühe oder mit mehr. Und dann gibt es die Kinder, die eher so als schwache Kinder bezeichnet werden, in Anführungszeichen, was ich ja nicht finde, wenn man jetzt das Gegenteil nimmt von stark, sondern es sind einfach Kinder, die keinen so guten Zugang zu Mathe bisher hatten oder auch generell einfach nicht haben. Man hat ja ganz viele Intelligenzen. Nach Gartner gibt es ja ganz viele Intelligenzen, nicht einfach nur eine mathematische oder eine kognitive Intelligenz, ne?
Genau, ja.
Genau, also von daher diese Dreier, das kann man schon mal machen, dass man sagt, naja, um die Kinder so grob einzuordnen, ne, könnte man jetzt eine gute Übung machen, zum Beispiel die Frage nach der Invarianz oder auch zähl mal ab 5 weiter. Für mich ist das zum Beispiel, was du jetzt eben gesagt hast, eine Übung oder eine Herausforderung. Und die Kinder, die jetzt nicht bei 5 zum Beispiel anfangen können, die können schon mal in die dritte Gruppe, absolut, nach meiner
Definitiv.
Wahrnehmung, weil die nämlich einfach immer gezwungenerweise bei 1 anfangen. Ist dir das auch aufgefallen?
Genau, also die Kinder lernen einfach diese Zahlreihe auswendig, wie ein Gedicht. Also sind auch wirklich manche Eltern richtig stolz, mein Kind kann bis so und so
Genau,
zählen.
ja.
Aber das Kind weiß überhaupt nicht, was es, also hat es auswendig gelernt. Das ist beim Alphabet genau das Gleiche. Das kann man runterrattern, aber man weiß nicht genau, was bedeutet das. Und so war es bei den Zahlen auch, dass die Kinder zwar, weil die Eltern sich auch gefreut haben, dann schön die Zahlenreihe auswendig konnten, aber überhaupt nichts mit den Zahlen anfangen. Und die haben eben dann Schwierigkeiten aus, also versuchen wir mal ein Gedicht in der zweiten Strophe anzufangen vorzusprechen. Das ist einfach schwierig. Und so ist es für die Kinder genauso, dieses Rückwärtszählen.
Genau. Also dieses, ich fange, muss aber immer bei 1 anfangen, damit ich weiß, wo die 5 ist, das ist ein deutliches Zeichen. Okay, dann, wenn wir jetzt sagen, wir fangen bei einem guten Matheunterricht immer bei der Diagnostik an, dann würde das ja auch bedeuten, eine Zweitklasslehrkraft, ne, die jetzt zum Beispiel eine Klasse übernimmt, was ja auch häufig vorkommt, oder eine Drittklasslehrkraft, die die Drittklasskinder übernimmt. Ne. In jedem Schuljahr müsste man eigentlich schauen, wo stehen die Kinder, wenn sie starten. Ja, und da kann man sich ja immer daran orientieren, was müssen Sie denn vorher alles gelernt haben? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, du orientierst dich an den pränumerischen Kompetenzen. Das ist das, was der Kinder im Kindergarten quasi gemacht wird. Ne? Für mich gehört da noch Mengenverständnis dazu und ne, Farben, Formen und so weiter. Seriation, Klassifikation, ja, das sind ja alles Dinge, da kriegt man ja auch Material dazu oder Unterlagen als Lehrkraft. Da muss man ja nicht sich alles selbst zusammensuchen. Ja, zweite Klasse wäre dann Stoff der ersten, dritte Klasse wäre Stoff der
Genau.
zweiten und so weiter. Das heißt, mit dem guten Unterricht fangen wir mit dem Lernstand an. Und letztendlich geht es dann immer so weiter, weil ich glaube, es gibt den Begriff des Unterrichtsimmanenten, der unterrichtsimmanenten Diagnostik. Ich weiß nicht mal, wo ich den her habe. Aber letztendlich ist ja jede Mathestunde dann auch letztendlich wieder eine diagnostische Einheit. Kannst du da mitgehen mit dieser?
Ja, definitiv. Ich finde auch, die Arbeiten sind nicht dazu da, Noten zu geben, sondern um zu gucken, wo fehlt es bei dem Kind dann noch? Was muss man nochmal wiederholen? Das wird oft nicht so gesehen. Also, dass das eine Arbeit ist, ist natürlich ein Stück weit zu beurteilen, aber ich sehe dann auch, okay, das braucht das Kind noch. Also im besten Fall.
Ja, oder wenn ich zum Beispiel ein Thema einführe, sei es jetzt, sagen wir mal, Zehnerübergang, ja, in Zahlenraum ist 20, und ich sehe ein Kind und ich sehe Kinder, die damit gar nicht klarkommen, dann ist für mich doch die unterrichtsimmanente Diagnostik zu sagen, aha, diese Kinder brauchen eine Differenzierung, ne, weil die haben eben diese Voraussetzungen, um den Zehnerübergang zu verstehen, noch nicht. Was brauchen die jetzt für dieses Stadium? Und da kommen wir an ein ganz schwieriges Wasser, nämlich jetzt, wie sieht der heutige, aus deiner Perspektive, Antje, du warst ja jetzt gerade, bist jetzt noch nicht lange aus der Schule draußen, ich bin schon länger draußen, wie sieht denn ein Matheunterricht heute aus? Fangen wir mal da an, weil, ne, dann können wir mal drüber reden, was so ein Matheunterricht mit den Kindern macht.
Also ich will ganz arg unterscheiden. Es gibt Schulen, die machen das richtig gut. Da ist aber Grundvoraussetzung, dass die Schule an einem Strang zieht, dass es eben so ist, wie du sagst, dass klar ist, am Anfang wird Diagnostik gemacht, die Lehrer tauschen sich aus, es gibt eine gute Zusammenarbeit, eben auch Supervision, das braucht man als Lehrer auch ab und an. Und ich habe aber auch an Schulen unterrichtet, wo dann jeder sein Einzelkämpfer war. Und da ist es dann sehr, sehr schwierig, wenn du als Lehrer in der dritten Klasse zum Beispiel Kinder übernimmst, die dadurch, dass es nicht gelaufen ist, in 1-2 eigentlich noch Stand erste Klasse sind und du den Druck hast, den Stoff der dritten Klasse zu vermitteln.
Ja, jetzt hast du was angesprochen, aber noch nicht so ganz in meine Frage reingegangen, die
Ja.
da war. Ne, wie sieht denn heute so ein Mathe? Weil ich sage es deshalb, weil ich habe beobachtet im Laufe der Zeiten, in der ich unterrichtet habe, es waren ja auch um die 20 Jahre, dass sich da wesentlich was verändert hat. Also ich früher, ich habe zum Beispiel ganz lange Zeit auch ohne, nicht ohne Material, aber ohne Heft gearbeitet, also ohne ein Lehrwerk gearbeitet, im Sinne von, ich musste nicht dauernd irgendein Übungsblatt ausdrucken und zählen und jenes.
Also das habe ich selber auch erlebt. In meiner vorletzten Schule hatten wir kein Lehrwerk und das fand ich sehr befreiend, weil du auch nicht den Druck hattest. Die Schule hat ja Geld ausgegeben fürs Buch, man muss es nutzen. In der letzten Schule war der Druck immens da gewesen, dass gefordert wird, dass aus diesem Buch gearbeitet wird und diese Bücher sind sehr überfrachtet. und man wird den Kindern nicht mehr gerecht. Also da hatte ich wirklich das Problem, dass ich mit der Art meines Unterrichts nicht hinterherkam, die Bücher abzuarbeiten. Und damit tut man den Kindern aber keinen Gefallen. Und das ist aber ganz häufig so, weil halt auch viele, ja, denken, gut, in dem Buch ist alles drin. Wenn ich das durchgenommen habe, haben die Kinder sämtlichen Stoff. Aber es wird teilweise nur angerissen. Das heißt, es fehlt einfach die Übung oder es wird viel zu schnell in die symbolische Ebene gewechselt. Und den
Deine
Kindern,
Ebene quasi.
die Kinder, die mehr auf der handelnden und auf der Bildebene bräuchten, die sind dann total überfordert. Und das ist halt häufig dann schon, ich sage jetzt mal, da ist erste, zweite Aufgabe ist Handeln vielleicht oder bildlich und der Rest ist dann sofort auf die Zahlebene. Und das ist für die Kinder die Hölle, wenn nicht noch nebenher was gemacht wird.
Aber du
Und das
bist, ja.
passiert leider oft nicht.
Ja, du beschreibst da eine Situation, die für viele Lehrkräfte auch schwer zu ertragen ist. Für Lehrkräfte, die sich da viele Gedanken machen, sowieso nicht, weil wir in der Zwickmühle stehen. Auf der einen Seite sind wir der Schulleitung natürlich weisungsbefugt, also im Sinne von, nee, die Schulleitung ist uns weisungsbefugt, so rum. Also wir müssen quasi dem Lehrwerk Rechnung tragen, dem, was die Schule für sich, für die ganze Schule beschlossen hat. Und das Lehrwerk wird ja immer für die ganze Schule beschlossen. Und wenn man da ein bisschen zu eng in diese Schiene reingepresst wird, dann ja, hat man genau die Problematik. Auf der einen Seite sollen die Sachen ausgefüllt werden. Auch die Eltern erwarten es zum Teil, was ich gar nicht verstehe, weil Mathe geschieht nicht auf dem Blatt, ja. So, und auf der anderen Seite ist die Zwickmühle einfach da, dass wir sagen, wir werden dem Kind nicht mehr gerecht, weil das Lehrwerk das gar nicht hergibt, was das Kind braucht, ne? So, und da gibt es natürlich eine Antwort drauf, wie man dann arbeiten kann, aber da braucht es sehr viel Einverständnis von der Umgebung. Also ich erlebe ja viele Lehrkräfte, die sich bei mir melden oder bei uns, die ja anfragen, wie könnte man denn Würfelhaus in der Schule einsetzen? Da gibt es ja eine Möglichkeit. Aber die geht nur, wenn die Schulleitung da sagt, okay, du kannst ja dein eigenes Ding machen mit deiner Klasse, ja, du kannst da ja didaktisch anders vorgehen und so weiter. Die Lehrwerke, finde ich halt, die haben eben die Kinder nicht mehr so wirklich im Blick, ist meine Meinung.
Ja,
Sondern
also
da wird nur so ein Lehrgang aufgesetzt, und hoffentlich kaufen den viele Schulen und dann, ne?
was ich ganz gruselig finde, sind Lehrwerke, wo du auf zwei Seiten fünf verschiedene Darstellungsformen hast. Da sind einfach viele Kinder wirklich überfordert mit. Und dann sieht man an den Sachaufgaben ganz oft, dass das so an der Lebenswelt der Kinder vorbeigeht, wenn ich irgendwelche Traktorengeschwindigkeiten ausrechnen muss und die Kinder interessiert das null. Und die können sich damit nicht identifizieren. Und da haben oft Kinder überhaupt deswegen schon Probleme, sowas umzusetzen. Dass da viel mehr von der Lebenswelt der Kinder eigentlich ausgegangen werden sollte. Und das wird ganz oft nicht.
Ja, aber du sprichst einen guten Punkt an, den ich auch als schlechten Matheunterricht einordnen würde, nämlich wenn man wirklich versucht, dem Lehrwerk gerecht zu werden, dann ist der Lehrer quasi dem ausgesetzt, dass unterschiedliche Anschauungsmittel da sind. Und wenn ich Lehrkräfte frage, warum machst denn du das mit dem Kind alles? Ne? Warum? Also wir reden ja davon, dass es für viele Kinder okay ist. Ja, sind wir uns klar. Für die Gruppe 1, die wir vorhin benannt haben, Gruppe 2 ist es oft nicht das Problem. Aber für Gruppe 3. Und da ist die Frage für mich immer, kann man denn nicht einfach mit dem Blick drauf gucken, was hilft denn den Kindern und was nicht? Muss ich denn jetzt hier alles durchjagen? Und aus meiner Erfahrung mit Lehrwerken entsteht das deshalb, weil die Lehrwerke untereinander konkurrenzfähig bleiben wollen. Also ich habe selber beim Lehrwerk mitgearbeitet, da habe ich das sehr stark erlebt. Letztendlich geht es darum, wenn der ein Hunderterfeld drin hat und der einen Zahlenstrahl und das die offiziellen Anschauungsmittel sind, ja, und dann noch ein Punktefeld oder was weiß der Geier alles, das ist genauso bei den Formaten, das musst du mal über, es ist auch inflationär, das heißt, am Anfang waren es ja nur Rechenmauern und Tabellen, weil die hatten ja noch irgendwo einen Sinn, mathematisch gesehen, und dann kamen Blumen und Räder und was weiß für Geier. Und jeder versuchte so spielerisch wie möglich hier ans Kind zu verkaufen, sage ich mal. Letztendlich geht es, muss man einfach so sagen, um den Verkauf der Lehrwerke. Deswegen treten die da nicht aus der Reihe raus.
Da denke ich, da hast du einen besseren Blick. Ich habe nie mit dem Lehrwerk zusammengearbeitet.
Ja, aber das ist so meine Erfahrung. Ich kann auch völlig falsch
Nein.
liegen, aber ich sehe es, habe es zum Beispiel gesehen an einem Lehrwerk von Jens Holger Lorenz, der ja mal sehr in dem Gebiet auch sehr bekannt war und wohl in den 70er Jahren schon von Rechenschwäche aufgrund von visuellen Verinnerlichungsproblemen gesprochen hat, deren Theorie ich ja voll folgen kann. Der hat so ein eigenes Ding da wohl mit dem Verlag entwickelt. Ich weiß gar nicht mal, welcher Verlag es war, aber es sind viele Schulen draufgesprungen, die gesagt haben, jawohl, ne, das machen wir. Der hat sehr stark diesen offenen Zahlenstrich propagiert, ja. Und das machen wir, das ist was für die, damit steigern wir die Rechenfähigkeiten der Kinder und so weiter, ne. Viele Schulen sind draufgesprungen, die was von sich halten, quasi von ihrem ja, von ihrem Niveau, von ihrem Lernniveau. Und da sind regelmäßig in der Zeit, habe ich gemerkt, viele Kinder gar nicht mitgekommen, weil diese offene Anschauung mit dem Zahlenstrahl eben überhaupt nichts mehr mit Menge zu tun hat und die Kinder da regelmäßig gar nicht mehr richtig mitgekommen sind, ne? Also diese Kinder, von denen wir, auf die wir den Blick haben sollten, ne?
Ja. Also es ist für Kinder ja ganz oft schwierig, also die keine Mengenvorstellung haben, jetzt bei diesem offenen Zahlenstrahl überhaupt zu sehen, wenn man da zwischen 0 und 100 die 50 reinbringen soll, wissen sie das nicht, weil sie es damit nicht verbinden können.
Ja.
Dass es die Mitte ist, verstehen sie gar nicht, weil sie das eben nicht als Teil dieser Menge sehen, sondern eben
Ja.
ja, als Platzhalteraufgabe
Da muss man
sozusagen.
ja mal sehen, dass in den Lehrwerken dann der Zahlenstrahl bis 10, ne, die 5 ist dann in der Mitte und im Heft bis 100 ist die gleiche Strecke, nur da
Ja.
geht es bis 100 und da soll es auch wieder die Mitte 50 sein. Das kann ja jemand nicht wirklich verstehen, der kein Mengenverständnis hat. Also da habe ich gemerkt, da sind viele Kinder, wie gesagt, erstmal so richtig in die Not gekommen. Also wir sind ein bisschen abgekommen von den Lehrwerken, aber das ist ja auch eine tragfähige Größe im Matheunterricht. Viele Lehrkräfte, so wie du sagst, orientieren sich sehr stark am Lehrwerk und sogar so stark, dass ich mitkriege, dass die Lehrkräfte auch einen Weg, einen Rechenweg, der im Lehrwerk dann propagiert wird, genau diesen den Kindern beibringen wollen und nur diesen zulassen. Hast du das auch so erlebt?
Das habe ich auch so erlebt und habe ich in den letzten Jahren sogar auch so machen müssen, ein Stück weit. Wurde mir aufoktroyiert und das hat mir echt wehgetan, weil ich da überhaupt nicht hinterstand. Aber ja, ich habe mal eine ganz witzige Situation gehabt. Als Mentorin habe ich die Studenten begleitet in einen Unterricht und die haben gerade diesen Zehnerüberschreitung gemacht und die haben das mit Öhrchen gemacht. Das heißt, die Zahl plus 5, die hat dann oben Öhrchen gekriegt, so wie sie aufgeteilt wurde, zu 10 und weiter. Das heißt, wenn ich plus 2 habe, dann habe ich 2 und 3 oben in den Öhrchen stehen. Und ich habe ein Kind beobachtet, der echt fit war. Der hat es immer ausgerechnet und hat nachträglich die Öhrchen dran gemacht. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, sag mal, warum machst du überhaupt noch die Öhrchen hin? Dann sagt er,
Weil der Le das hat man nicht
weil
gut.
die Lehrerin es will.
Ah, die
Und
weil
es war für ihn keine Hilfe, sondern es war einfach nur lästig, dass er das hinmachen musste. Und so ist halt, für manche Kinder ist es tatsächlich wirklich eine Hilfe, die sehen das so und da ist es auch in Ordnung. Aber für manche Kinder, für die ist ein anderer Weg auch richtig. Und das ist schade, wenn das dann nicht zugelassen wird.
Ja, ich habe da immer die Geschichte von der Mariella, die ich auch nie vergesse. Die Lehrkraft, die kam in die Klasse, also hat mit Mariella geübt, Zehnerübergang. Und die Klassenlehrerin, die Nina, war am nächsten Tag allein mit ihr. Ich habe gesagt, pass, also allein in der Klasse, ich war da nicht dabei. Und dann habe ich gesagt, du kannst der Mariella ruhig Blätter geben, Übungsblätter zum Zehnerübergang im Zahlenraum bis 100. Sie kann das jetzt, ja, also. Oder bis 20, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war bis 100, bin mir nicht mal ganz sicher. Sie kann das jetzt. Und dann kam Nina am nächsten Tag auf mich zu und hat gemeint, oh, ich habe vorher die ganze Stunde mit der Mariella üben müssen und die kann gar nichts. Was hast denn du gesagt, die kann das jetzt? Und dann habe ich versucht herauszufinden, was denn los war. Und es war ganz simpel so, die Mariella hatte eine Fünferstrategie, ne? Die hat also quasi. Also bei 8 plus 7 Beispiel hat sie gerechnet 5 plus 5 plus 3 plus 2. Ne? Und die Marielle hatte ihr zu den Aufgaben ein Blatt gegeben, wo nur drei Kästchen drunter waren, weil die herkömmliche Strategie des Lehrwerks war halt, ergänze auf den ersten Zehner und schreibe den Rest dazu. In dem Fall wäre es bei 8 plus 7 gewesen, 8 plus 2 plus 5. Und das hat Marielle aber nicht verstanden, sondern sie hätte gern ihre Strategie gemacht. Ihr hat nur ein Kästchen gefehlt. Aber die Aufregung war groß. Marielle war total deprimiert und hat auch geweint am nächsten Tag, weil sie dachte wirklich, sie hätte es dann doch jetzt nicht gekonnt. Und das finde ich das Schade daran, dass wenn wir so gar nicht schauen, ja, wir müssen immer, und das denke ich, ist unser beider Slogan, gute Matheunterricht macht eine Lehrkraft aus, die tatsächlich immer das Kind im Blick hat. Und wenn was nicht gut geht, wenn was beim Kind nicht gelingt, dann immer schauen, warum gelingt es nicht? Diese unterrichtsimmanente Diagnostik. Was braucht das Kind? Warum, wie hat es gedacht? Dazu muss ich auch das Kind mal fragen, wie hast denn du das dir überlegt? Oder, ne, oder wie, rechne mir es mal vor, ich möchte es gerne verstehen, was du gemacht hast. Ne? Also wenn man diesen Leistungsdruck rausnimmt und diese Bewertungsorgie, die wir ja ganz oft haben, laufen haben, ne? Und ganz normale Gespräche mit den Kindern führen, ne? Über ihre Möglichkeiten, über das, was sie denken, dann kommen die schönsten Sachen raus und man weiß dann auch immer so ein bisschen, was das Kind braucht, damit es da wirklich weiterkommt. Ne?
Genau, also wir haben zum Beispiel auch dieses Eckenrechnen, das ist ja bekannt, da geht es um Kopfrechnen. Und da haben wir beobachtet von der PH aus, dass oft Kinder sehr schnell sind, die zählen, also gerade im 20er-Bereich. Und wir haben dann eingeführt, dass nicht das Kind das zuerst das Ergebnis sagt, weil die, die ihre Strategie haben, oft langsamer sind, erstmal. Sondern sie durften dann Trick rufen. Und wenn sie Trick vor den anderen gerufen haben, dann durften sie erzählen, wie sie zum Ergebnis kommen und durften quasi währenddessen dann erklären. Also bei 5 plus 7, ich habe erstmal 5, ich hab irgendwie gesehen, dass 5 und 5 da 10 sind und dann wusste ich, dass ich noch 2 dazu tun muss. Oder bei 9 plus 8, ich habe 10 plus 8 gemacht und dann noch eins abgezogen. Und das sind Kinder, die brauchen am Anfang ein bisschen länger oft als die, die zählen. Und die fallen dann bei diesem Kopfrechnen, wenn es um die Wette geht, oft total hinten rum und haben aber eine viel bessere Strategie. Und dann haben wir das so gemacht mit diesem Trick. Das fand ich auch ganz gut.
Ist auch eine schöne Sache. Allerdings, das wäre jetzt meine Beobachtung noch dazu gewesen, wenn jetzt die Kinder, die jetzt zählen und man hat keinen guten Matheunterricht gemacht und lässt die Kinder einfach den Zehnerübergang zählen, ja. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass die eben bei dem Ich rufe Trick ja gar nichts sagen können, außer ich habe weitergezählt, ne? Was ja jetzt nicht keine gute Strategie ist. Aber da fällt mir auch noch eine Anekdote ein. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, aber ich finde sie so bezeichnend. Ich hatte eine Redakteurin aus einer Zeitung, die unseren Unterricht in Mathe angeschaut hat in der Schule, weil das immer bekannter wurde mit Würfelhaus. Und dann kam die in die Klasse und hat sie aber ganz nach hinten gesetzt. Und ich dachte, und die war ganz blass und ich dachte noch, oh mein Gott, was ist mit dir los? Ja, und die hat sich auch gar nicht irgendwie beteiligt. Wir haben da lustig Matheunterricht gemacht, ne, was geht, ja. Kinder sind an die Tafel, haben Rechenaufgaben hingeschrieben, ausgerechnet. Okay, und dann hinterher das Gespräch im Lehrerzimmer. Und das allererste, was sie gesagt hat, hat sie gesagt, Frau Schloss-Ehrert, mir wurde es richtig schlecht, als ich bei Ihnen in die Klasse kam und die vielen Zahlen an der Tafel gesehen habe. Warum? Ganz einfach. Sie hatte eine sogenannte Rechenschwäche, eine Dyskalkulie. Und sie hat gesagt, sie hat ein Trauma vom Eckenrechnen, weil du es gerade erwähnt hast, ne? Weil sie hat gesagt, sie stand immer an der Ecke und ist nicht weitergekommen. Und das hat sie so traumatisiert, dass sie mit Zahlen und überhaupt mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben wollte. Deswegen ist sie auch Autorin geworden, also Redakteurin. Ja, sind so die Erfahrungen aus dem Leben. Also ein guter Matheunterricht schaut, dass er Kinder nicht bloßstellt. Das müssen wir jetzt schon mal hervorheben. Ich glaube auch, dass viele Lehrkräfte es gar nicht machen. Aus dem Gedanken heraus, ich stelle jemanden bloß, sondern aus dem Gedanken heraus ist doch ganz normal. Muss das Kind schon klarkommen damit, ne? Aber
Also wir haben
viele Kinder
Eckenrechnen zum
verunsichern.
Beispiel nie allein gemacht. Bei uns gab es immer eine Gruppe in der Ecke und wenn einer von der Gruppe schneller geantwortet hat, durfte die ganze Gruppe mit. Das war
Das
dann
finde ich
auch,
jetzt
dass
auch eine gute
Kinder
Idee.
da nicht bloßgestellt sind, ja.
Ja, genau. Aber das ist so das, ne, man macht sich oft als Lehrkraft vielleicht keine Gedanken darüber. Ja, man sieht dann zwar, dass die Kinder da vielleicht so ein bisschen unruhig in der Ecke stehen. Und vielleicht sagt man auch noch, ach, die Lisa hat's doch, Lisa kriegt noch eine Aufgabe am Schluss, ne, und so. Aber was mit den Kindern passiert, wenn sie so Erfahrungen haben, das müssen wir echt im Blick haben. Weil ich finde zum Beispiel, da bin ich eben sehr stark auch aus meiner persönlichen Geschichte sensibilisiert, diese negativen Glaubenssätze, die hier quasi gebildet werden, die wirken sich aufs ganze Leben aus. Die sind im frühen Alter so stark und die verankern sich so stark, dass du damit wirklich ganz vieles, sag ich mal, ja, aus dem Leben des Kindes herausdrängst, ne? Viele Dinge, die das Kind sich vielleicht später gar nicht traut, weil es mal die Erfahrung gemacht hat. Klar, wir können nicht alle Glaubenssätze verhindern, aber ich finde als Lehrkraft, wir haben eine Riesenverantwortung. Also, Antje, dann lass uns mal, wir haben jetzt Lernstandsermittlungen angeschaut, also was könnte man alles anschauen. Da fällt mir aber noch ein im Nachgang, man sollte auch als Lehrkraft visuelle und auditive Wahrnehmung ein bisschen mit reinnehmen, gell? Dass man auch da Bescheid weiß. So, und dann haben wir drüber geredet, ja, über Lehrwerk. Besser wäre es, man würde sich nicht so stark am Lehrwerk orientieren. Das muss man natürlich mit der Schulleitung abklären, mit den Eltern, aber da gibt es auch Mittel und Wege. Ne, und sich einfach mal frei machen. Und ich liebe zum Beispiel offene Aufgaben. Hast du dazu auch was zu sagen?
Ganz viel. Und ich finde auch immer, wenn man in die Schulbücher guckt, ich könnte manchmal aus einer Aufgabe eine ganze Stunde füllen. Weil wir haben zum Beispiel Zahlenhäuser, wo man oft beobachtet, wenn die Kinder das nur im Buch machen, dass die dann untereinander die Zahlen schreiben, stumpf 0, 1, 2, 3, 4, 5 und dann 5, 4, 3, 2, 1 und wissen überhaupt nicht warum. Und wir haben, oder ich habe Zahlenhäuser mit denen gebastelt und da konnte auch jedes Kind in seinem Zahlenraum, in dem es sich heimisch fühlte, ein Haus machen. Und wir haben 2 Schulstunden damit gefüllt, bis die Kinder von selber drauf kamen. Also der Voraussetzung war, die Zerlegung darf sich nicht wiederholen. Und wir haben immer wieder zwischendrin reingeguckt und irgendwann kamen sie darauf, die zu zerschneiden und so zu sortieren, dass sie sicher sein können, dass sie es nicht wiederholt haben und kamen dann automatisch zu dieser Sortierung, die sie sonst so übernehmen. Aber die Kinder haben sich aktiv damit auseinandergesetzt, das sind offene. Und ich hatte Kinder in der ersten Klasse, die ein Zehnerzahlenhaus bis zum Hunderterzahlenhaus zerlegt haben. Also ich hatte Kinder, die hatten wirklich ein Zahlenhaus, das ging bis zum Ausgang. Haben da geschrieben und dann zerlegt. Und das sind so wertvolle Stunden, diese offenen Stunden, wo sie oder Eiskombinatorik, solche Sachen, da kann man so schöne Sachen mitmachen.
Da fällt mir beim Zerlegen fällt mir auch noch ein, wir haben dann geschaut, meine Herausforderung war, ne, wie viel Zerlegungen gibt es zu jeder Zahl? Hättest du da eine Regel? Und dann haben die auch, die haben verschiedene Zahlen, jeder in seinem Zahlenbereich, und haben herausgefunden, dass die Zahl immer, so, also 5 kann man 6-mal zerlegen, die 6 7-mal, die 7 8-mal, ne? Warum? Ne? Weil ja einfach diese Null dabei sind und diese verdoppelte, also diese Umkehraufgabe quasi. Und dadurch ist die Zahl einmal mehr zerlegbar, als sie wert ist, sage ich mal, oder als sie be bedeutet. Und das war auch, das sind so Dinge, wie du sagst, oder auch Rechenmauern, die haben wirklich ihre Begründung, aber nicht so, wie sie jetzt so inflationär benutzt werden. Einfach rechne diese Rechenmauer aus, sondern da kannst du so tolle Dinge damit machen. Ne?
Genau,
Schreib mal
gucken,
immer
wie
die
man es.
gleiche Zahl rein, was kommt dann oben immer das gleiche Ergebnis raus, ne, und so.
Genau. Oder
Also,
wie komme ich zum höchsten Ergebnis? Wie komme ich zum niedrigsten Ergebnis? Was passiert, wenn ich unten eine Zahl ändere? Also solche Sachen sind dann so Entdeckerpäckchen, wo auch wirklich starke Kinder extrem Interesse dran haben und da auch nicht unterfordert sind. Ich finde
Und
das.
ein wichtiger Aspekt ist dabei zu bedenken, letztendlich ist es so, dass man die Aufgabe so wählen muss, dass sich jedes Kind selbst differenzieren kann, ohne sich blöd zu fühlen. Ja, und da gebe ich jetzt nochmal ein Beispiel. Du kannst dir ja auch noch ganz viele geben. Mir fällt jetzt gerade ein, zum Beispiel Thema Verdoppeln. Wir haben das Thema Verdoppeln eingeführt mit dem Spiegel. Ne? Man kann das zweimal haben, einmal, zweimal. Und dann war zum Beispiel die Idee zu sagen, okay, wähl dir irgendeine Zahl und verdopple, soweit du kommst. Ne? Und dann fang im Zahlenbereich bis 10 an. Dann gab Kinder, die haben dann nur geschrieben, 3 plus 3 ist 6, 6 plus 6 ist 12, fertig. Ja, und dann wieder eine andere Zahl genommen. Und andere Kinder wiederum, die haben dann verdoppelt bis 1000 irgendwas, ne, und waren dann ganz angefixt, weil sie da unbedingt ganz große Zahlen rechnen wollten. Ne? Oder nimm dir eine Zahl, rechne immer plus 1, wie weit kommst du? Ja? Also so Dinge sind einfach so wichtig, dass Kinder das Gefühl haben, ich bin dabei. Ich kann auch was leisten, ich kann diese Aufgabe erledigen und es ist egal, ob ich jetzt, ne, mit kleinen Zahlen arbeite oder mit großen, da haben wir gar nicht großen Unterschied gemacht. Ne, das
Genau.
macht einen guten Matheunterricht aus, wenn die Kinder sich nicht als defizitär erleben. Das würde ich jetzt mal so stehen lassen gerne, oder?
Genau. Und wenn die Kinder auch ihre Ideen einbringen können, also bei mir kamen sie, wir hatten im Schulhof ganz viele Kastanien und die haben Kastanien gesammelt ohne Ende. Und irgendwann war die Frage, und das war gerade 2. Klasse mit Hunderter, wie viel sind das eigentlich? Und dann bin ich da drauf eingesprungen und die durften so sortieren, dass man sofort sieht, wie viel es sind. Und das muss man aushalten als Lehrer, wenn Kinder erstmal mit 7 strukturieren.
Ja, genau.
Und
Ja.
es hat eine Woche gedauert bei dieser Gruppe, bis sie auf die Idee kam, das anders zu legen, dass man es sofort sieht. Und ich bin immer zwischenrein und habe sie gestört, habe gefragt, was sie gegessen haben. So. Und dann haben sie wieder von vorne anfangen müssen.
Ja,
Und irgendwann
cool.
merkten sie es, ja.
Ja, fällt mir auch noch ein. Kennst du eine größere Zahl als 1? Ne? Alle Kinder strecken, irgendeiner hat dann gesagt 100 und dann kennst du eine größere Zahl als 100, dann wieder alle viel gestreckt 1000 oder 5889, kennst du eine größere Zahl als 5. Und so sind wir immer, bis irgendwann so die Kinder alle so ganz still waren und dann kennst du eine größere Zahl als 30 Millionen oder irgendwas und dann hat ein Kind gestreckt gesagt, das geht immer so weiter. Die Zahlen sind unendlich. Ne? Und dann gab es sogar noch jemanden, der gewusst hat, wie dieses Unendlich-Zeichen geschrieben wird. Und das in der ersten Klasse. Und das sind so Dinge, ne? Die anderen profitieren davon, von diesem Wissen. Ah, die Zahlen gehen weiter. Ne? Die hören gar nicht auf. Ne? Und so. Und das sind einfach so tolle Momente. Ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass Kinder sich engagieren für das Denken in Mathematik und dann aber auch nicht das Gefühl haben, andere sind wesentlich besser als ich. Ne? Sondern ich bin da mit dabei, ich kann das auch, ich kann da mitdenken. Ich erlebe es sehr häufig bei uns, den Eltern, die wir begleiten, dass die dann einfach sagen, mein Kind fühlt sich, oder wenn ich Lernstände mache bei Kindern, die wissen immer, welche Kinder sind denn nicht so gut in Mathe wie sie, genauso, ne? Und die wissen aber auch immer, welche Kinder sind denn so top in Mathe, ja? Das ist immer so, die fühlen sich dann so ein bisschen heruntergesetzt, wie wenn sie das nicht leisten können. Müssen sie aber ja gar nicht, das ist das Thema, ne? Sie müssen sich ja nur
Ja.
ein bisschen, sie dürfen sich nur ein bisschen damit beschäftigen.
Und dann wären wir auch wieder beim Buch. Ich finde, wenn man nur nach Buch geht, trainiert man den Kindern dieses Entdeckende und die Neugier auf Zahlen ab.
Absolut.
Das kann man dann fast, wenn man als Drittklasslehrer das übernimmt, nicht mehr auffangen, weil die ersten 2 Jahre so wichtig sind.
Ja. Ich habe zum Beispiel zu den Aufgaben in den meisten, ich meine, klar, du kommst nicht aus ohne Übungsaufgaben, ne? Aber die müssen ja irgendwie ein bisschen auch einen Sinn haben und nicht never ending story, jeden Tag übe mal fleißig. Ne? Wir haben da immer Friedhofsaufgaben dazu gesagt, weil das ist wirklich, du beerdigst damit die Lust des Kindes. Jetzt haben viele Kinder eh nicht so die Lust zu Mathematik. Wenn du dann noch immer diese Übung, und ich erlebe Eltern, die zu mir sagen, ja, wir haben jetzt einen Ferien, Sommerferien, so ein Packen zum Üben von der Schule, von der Lehrkraft mitgekriegt. Wo ist denn da ein Spaß bei den Kindern, sowas zu machen? Das ist ja nur noch Drill und du musst es machen und du sollst es aber können. Aber frag doch mal, wer kann mir helfen, damit ich das verstehe? Und muss ich hier 1000 Seiten hier abgeleistet haben? Nein. Also das ist, da muss man sich wirklich heutzutage echt Gedanken machen. Wir verlieren viel zu viele Kinder in die Lernunlust, finde ich. Ja. Und da ist der gute Matheunterricht wirklich gefragt. Deswegen gehen wir jetzt mal hin. Wie könnte ein guter Matheunterricht aussehen? Ich habe mir da ja sehr viele Gedanken gemacht, als ich noch in der Schule tätig war. Vor allem, was mich immer umgetrieben hat, war die Frage, wie kann ich denn tatsächlich in der Klasse das so schaffen, dass jedes Kind differenziert da arbeitet, wo es gerade steht, ja? Weil die Erfahrung ist, ne, die kennst du auch, du stehst in der Klasse, hast dich super vorbereitet, hast vielleicht, keine Ahnung, 10 Blätter kopiert, alle Varianten, dann führst du was ein oder du machst was gemeinsam mit dem Kind. Ja, und dann steht schon das erste Kind da, bin schon fertig. Dann steht kurz drauf das zweite Kind da, ich habe es nicht verstanden, kannst du mir nochmal erklären. Dann gehst du durch die Bank, siehst, die machen, da macht's, der macht's falsch, die macht's falsch. Also es ist ja eigentlich ein Irrwitz zu glauben, man könnte über Übungsblätter das abbilden oder den Kindern helfen, wo sie gerade sind. Das kann man nicht. Und wenn man dann sieht, dass die alle die Blätter unter den Tisch stopfen und das gar nicht mehr wertschätzen, was sie da geleistet haben, dann bin ich eh, ich bin fast ein Gegner von Arbeitsblättern, muss ich ehrlich sagen, mittlerweile.
Das ist ja auch eigentlich die letzte Stufe. Also eigentlich sollte man mit dem Material umgehen und wie gesagt, auch die Kinder entdecken lassen. Und dieses Abarbeiten von Aufgaben ist für viele wirklich schlimm. Also ich habe auch erlebt, dass Kinder da eine Dreiviertelstunde sitzen und in die Luft gucken.
Ja, oder einen Bleistift kauen oder manche Kinder kriegen von den Eltern auch immer erzählt, mein Kind weint, weil es heute wieder Mathe hat oder so, will nicht in die Schule und so weiter. Ne, da müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Klar, es sind vielleicht wenige Kinder, aber diese wenigen, die verliere ich, ja. So, jetzt reden wir mal über den guten Matheunterricht. Und ich arbeite ja mit der Lernplanarbeit oder habe das auch den Schulen empfohlen, habe das auch so ausgearbeitet, dass man das einsetzen kann in den Schulen. Und du kennst es nicht. Ich möchte von dir aber dennoch wissen, oder zumindest nicht in der Praxis, wie würde für dich jetzt außerhalb von der Lernplanarbeit, wie hast du das gemacht, wie hast du einen guten Unterricht strukturiert? Weil bei den Lehrkräften geht es ja auch darum, wie schaffe ich das? Ja, wie schaffe ich das, dass alle Kinder ungefähr dort arbeiten, wo sie stehen? Was hast du für einen Matheunterricht gemacht?
Also ich kann jetzt von meiner vorletzten Schule sprechen. Da waren wir alle, haben wir sehr an einem Strang gezogen. Wir hatten kein Buch. Das war schon mal das Erste und das Wichtigste eigentlich. Wir haben viel über diese Entdeckeraufgaben gemacht. Also wir hatten ein Entdeckerheft, wo die Kinder ihre Ergebnisse quasi reinschreiben konnten und präsentieren konnten. Jeder auf seiner Ebene, wie gesagt. Ich hatte die Möglichkeit, Kinder mal rauszugeben, die einfach noch mehr Handlung brauchen, eine zweite Lehrkraft. Das ist wichtig. Und wir haben zum Beispiel Textaufgaben selber geschrieben. Also Kinder haben zu Aufgaben Textaufgaben geschrieben und die hatten so Spaß, die Textaufgabe der Mitschüler zu lösen. Das war dann nicht mehr so verkopft gewesen. Und weil die Angst bei ganz vielen Kindern von den Textaufgaben ist enorm. Ja, also viel, man muss diese Ebenen beachten. Das ist das Allerwichtigste, dieses Eisprinzip und eben auch da dieses inaktiv-ikonisch-symbolisch, also handeln, bildlich und auf der symbolischen Ebene und nicht vergessen, dass eben das Automatisieren auch wichtig ist. Und die Kinder brauchen unterschiedlich lang auf den Ebenen. Und das im Blick haben, wobei das natürlich bei einer großen Klasse, was ich auch erlebt habe, von 34, 35 Schülern fast nicht mehr zu leisten ist.
Ja, also da gebe ich dir recht, da gibt es auch irgendwo so eine Bruchstelle, wo man sagt, das kann man als Lehrer gar nicht mehr im Blick haben, richtig ordentlich, ne? Deswegen bin ich ja auch wenn für kleinere Klassen, dann im Sinne der, ich will eine ordentliche Arbeit für jedes Kind machen, ne? Aber so um die 20, das ist ja so der Durchschnitt, da kann man das schon noch leisten, wenn man ein bisschen abspeckt, sage ich mal, oder wenn man seine Anforderungen ein klein bisschen runterschraubt, nicht in jeder Stunde jedes Kind im Blick haben zu können, ja, sondern da immer den Fokus über die Woche verteilt auf alle zu haben, aber nicht jeden Tag. Genau, und da gibt es ja jetzt das Prinzip der Lernstraße. Haben wir kurz drüber geredet, hast Lernstraße kennengelernt oder du hast du in Deutsch gemacht, ja. Vielleicht kannst du kurz das Lernstraßenprinzip erklären und dann sage ich was zur Lernplanarbeit.
Gut, in Deutsch sehe ich es noch ein bisschen anders, weil da die Ebene nicht so zu beachten sind. Aber wir hatten halt uns zusammengesetzt und zu den verschiedenen Bereichen in Deutsch, also Rechtschreiben, Grammatik, Lesen, Lernstraßen gebastelt. Das heißt, es war immer eine Kiste, die sich dann zum Beispiel mit Laute hören beschäftigt hat. Eine Kiste, die sich mit Buchstaben kennen beschäftigt hat. Und da gab es dann verschiedene Angebote, die konnten die Kinder sich rausnehmen, haben dann immer abgestempelt, wenn sie es richtig gemacht haben, war sehr viel mit Selbstkontrolle. Nichtsdestotrotz bin ich immer rumgegangen.
Ja, reicht ja nicht aus, ja.
Wenn die Kinder dann eine gewisse Anzahl von Übungen gemacht haben, haben sie gesagt, ich bin bereit, da den Führerschein zu machen. Und dann durften sie wir hatten das Glück, einen Nachbarraum zu haben, da durften sie dann reingehen, haben den Test geschrieben, mir abgegeben. Wenn sie den bestanden haben, haben sie mit einer richtigen Zeremonie den Führerschein gekriegt für die nächste Straße. Und das war.
Darf ich dich mal fragen, habt ihr diese Straße visualisiert oder woher wusste das Kind, wo es ist?
Die hatten ein Heft, ein Lernplanheft sozusagen, wo die verschiedenen Straßen wie so Reiter waren. Und da hatten sie auch ein kleines Klemmerchen drin, wo sie gerade sind, und haben immer für die neue Straße von mir einen Aufkleber gekriegt, wo sie dann reingestempelt haben. Es gab natürlich auch Kinder, die sehr vorsichtig sind. Die musste ich dann teilweise zwingen, dass ich dann gesagt habe, du, ich habe gesehen, du kannst es gut und du hast jetzt schon X Aufgaben gemacht. Ich glaube, du kannst den Führerschein machen. Es gab auch Kinder, die sich völlig überschätzt haben und eigentlich nur Spiele gespielt und dann gedacht, also da ist meine Aufgabe, Mediator zu sein, aber ich stehe weniger vorne. Und das fand ich eigentlich sehr schön, dass ich die Kinder da abholen kann. Und ja, das differenzierte sich dann sehr schnell aus. dass die Kinder, die eben zum Beispiel schon lesend in die Schule kamen, die mussten nicht diesen ganzen Buchstabenkladderadatsch durchnehmen, sondern die konnten da einsteigen, wo sie sind. Und Kinder, die eben länger gebraucht haben, die noch die Laute nicht gehört haben, sind halt länger noch bei den Lauten gewesen. Und das fand ich sehr schön. Setzt natürlich voraus, dass die Kinder ein Stück weit intrinsische Motivation haben und nicht versuchen, dem zu entgehen. Da musst du dann als Lehrer einen guten Blick drauf haben. Das heißt, ich habe eine andere Rolle. Ich bin nicht mehr vor der Klasse oder ganz wenig vor der Klasse. Habe viel akustische Signale gehabt. Wir hatten zum Beispiel auch eine Aufräummusik, wo dann alles wieder richtig zurückgeräumt wurde. Aber es ist sehr schön, weil du dann die einzelnen Kinder begleiten kannst. Und wenn du siehst, ein Kind hat da wirklich Probleme, dann konnte ich mich mit dem Kind hinsetzen und die anderen haben weitergearbeitet. Oder wenn ich bei einem Führerschein gesehen habe, oh, in dem Bereich hakt es noch, konnte ich ihm sagen, welche Übung er noch machen muss oder sie. Und das fand ich sehr schön in Deutsch. Das haben wir allerdings in Mathe so nicht hinbekommen. Da haben wir mehr mit diesen Femi-Aufgaben gearbeitet. Und da habe ich schon gesagt, ich bereue, dass ich so spät jetzt Würfelhaus kennengelernt habe, weil ich denke, das wäre was für uns gewesen in meiner vorletzten Schule, ja.
Ja, das denke ich schon auch, weil was ich gemocht habe, wirklich, als wir kamen ja in die Entwicklung der Lernplanarbeit durch die AQS damals, die ja alle Schulen so ein bisschen angeschaut hat. Und bei uns an der Schule, an der ich zu dem Zeitpunkt arbeitete, ich hatte einen sehr großen Rückhalt von der Schulleitung für die Arbeit, die ich machte. Und da war es das Thema Differenzierung dann am Ende gewesen, ja, wo wir einfach noch reingehen müssen. Und da war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, wir differenzieren ja schon, aber wir differenzieren halt nicht im Außen, dass die Kinder auch damit eingebunden sind. Wo stehen sie? Was ist der nächste Schritt? Ne? Und auch die Materialien, das ist ja alles eine sehr herausfordernde Arbeit, die ganzen Materialien so zusammen zu haben, weil, ne, du weißt ja auch, du bist in der Klasse, du machst irgendwas und dann denkst du, ach, der bräuchte jetzt das und das, aber ich habe es gerade nicht da. Ne, so müsste ich jetzt kopieren oder müsste ich jetzt was holen oder und so. Ne, und dann habe ich mir gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir ein System aufsetzen, wo quasi diese ganzen Lernebenen, die du vorhin auch erwähnt hast, EIS-Prinzip, also tief, ikonisch, abstrakt. Ich habe ja noch die Verinnerlichungsebene dabei. Wenn wir diese ganzen Ebenen in die Differenzierung einbringen, ins Material, in die Anforderungen, in die Aufgaben und jedes Kind quasi auch sieht, ganz genau, so wie du es auch sagst, im Heft abgebildet, aber wir haben es im Außen quasi, genau sieht, wo es gerade steht. Und am Ende, wie du sagst, ein Führerschein bei uns dann immer einen Test quasi gemacht hat.
Genau.
Und tatsächlich, was ich wirklich festgestellt habe, ist, erstens, du bist als Lehrkraft die ganze Stunde komplett gefordert. Du bist immer irgendwo was erklären, was zeigen und so weiter. Und das ist auch das, wie ich mich als Lernbegleiter verstehe. Ich kann gar nicht verstehen, wie Lehrkräfte quasi was einführen, sagen so, Seite so und so oder irgendwas austeilen und dann am Pult sitzen und vielleicht warten, bis jemand kommt und was zeigt. Das kann ich nicht. Will ich damit nicht sagen, dass ja jeder Lehrer so das macht, aber die Herausforderung bei den Lehrkräften, die mit der Lernplanarbeit Würfelhaus arbeiten, ist tatsächlich, ich bin die ganze Stunde beschäftigt. Ne? Also beschäftigt mit den Kindern, mit ihren Lernständen, und so weiter.
Und was ich erlebt habe, glaube ich, ist, dass die Nachbereitung auch ganz schön anstrengend, also wirklich viel Zeit kostet, weil du musst ja gucken, was die Kinder abgeliefert haben, gucken, wo sie vielleicht noch mal was brauchen. Das
Genau.
ist so.
Nur dadurch, dass wir das aber so klein, das kann man sich so vorstellen wie, naja, ich sage jetzt mal in der Ausbildung, im Durchschnitt der Grundschullehrkräfte ist ja so eher so die breite Masse. Ich sage mal, Gruppe 1 und Gruppe 2 sind ganz gut abgedeckt in der Ausbildung, ja. Gruppe 3 so gut wie nicht. Und die Gruppe 3 Kinder, die eben nicht so rechenaffin sind, die mit Mathe nicht so viel am Hut haben, die brauchen kleinere Schritte, die brauchen kleinere Häppchen und die Schritte müssen ihrem Lernstand angepasst sein. Ne? Und diese kleinen Schritte habe ich alles ins Material gepackt, sodass die Lehrkraft jedes Mal, wenn sie, ah, oh, da muss man wieder zurück, da kann sie wieder auf die Bildebene, nimm doch mal den Würfel und das Heftchen und so. Und dann sind die auch wieder sehr schnell auf der Ebene, wo sie gerade sind, können da nochmal üben. Also ich sag mal, ich will nicht sagen, es ist nicht anstrengend, aber es ist fast ein hochdifferenzierter Unterricht, so sehe ich das, der auch mega Spaß macht der Lehrkraft, die das macht, weil sie merkt, ihre Kinder kommen vorwärts, aber auch den Kindern, Weil, und das war jetzt wirklich seltsam, vielleicht kannst du das auch nochmal bestätigen in deiner Arbeit, die Kinder sich unglaublich daran erfreut haben, wenn sie das Ende einer sogenannten Lernstraße oder eines Themas erreicht haben, ja, und den Test schreiben durften und den bestanden haben. In der Regel haben sie den bestanden, weil es einfach vorher gut geübt war. Und dann das nächste Thema. Und es war eigentlich egal, wie viele Themen da noch kommen. Sie haben gesagt, ja, ich fange ein neues Thema an, ich bin da. Ne, ihre Klammer hingesetzt, ganz stolz. Und tatsächlich muss ich sagen, hatte ich sehr selten Kinder, die sich dem widersetzt haben. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ne? Weil wir vorhin ja auch über Lernfreude gesprochen haben. Klar ist es auch eine Übung. Klar. Und es ist, geht nichts dran vorbei. Kinder müssen auch ein bisschen was üben. Aber wenn man da reinpackt, Kinder haben Mitspracherecht, ne? Sie werden gut angesprochen, sie können ihren Lernprozess sichtbar verfolgen, ne? Sie wissen, wo sie stehen. Sie kriegen genau die richtige Hilfe zum richtigen Zeitpunkt, ja. Und sie werden eher in dem Lernen bekleidet, als quasi, sie müssen irgendwo sein, wo sie, ne? Es wird nicht, die Erwartung geht so ein bisschen weg im Sinne von, ah, da bist du ja, ah, das ist der nächste Schritt. Das ist ein anderes Denken, als ich erwarte jetzt, dass du das jetzt kannst, ne?
Genau, ich habe
Aber
das
für
für
mich
mich so.
so. Warte mal ganz kurz zum Abschließen. Das macht für mich jetzt so einen runden Matheunterricht aus, der dann noch zwischendurch immer wieder offene Aufgaben anbietet. Ne? Und dann hast du so ein Ding von, die Kinder machen gerne Mathe.
Ich habe das immer, ich bin so ein Literaturfan und ich finde Beppo den Straßenkehrer, wie er erklärt, wie er eine Straße
Ah
fegt.
ja, genau.
Es ist genau das, wie man da arbeitet. Man sieht, was man schon geschafft hat, nicht, was man noch schaffen muss.
Ja,
Weil
genau.
da ist man dann schon erschöpft, wenn man überhaupt hinguckt,
Ja.
sondern was habe ich geschafft? Und das ist in dem Moment, wo sie einen Stempel bekommen, wo sie ihren Führerschein fürs nächste bekommen, sind sie stolz, das haben sie geschafft. Und das
Ja.
wird visualisiert und das hilft sehr, sehr vielen Kindern.
Ja, weil guck mal, wenn sonst müssen Sie ja sagen, okay, bis zum Ende des Schuljahres muss ich warten, dann kriege ich ein Zeugnis, da steht vielleicht drin, ich kann es gut. Das ist aber für die Kinder viel zu langer Zeitraum, viel zu weit weg. Ne? Die brauchen wirklich so Zwischensteps, kleine Schritte, wo man sagt, ey, du hast wieder einen kleinen Schritt geschafft. Ne? Das hilft den Kindern sehr, ihre Motivation zu halten. Sehr cool. Jetzt haben wir also so eine große Tüte aufgemacht für die Lehrkräfte, aber auch den Eltern ein bisschen Einblick gegeben in den herkömmlichen Matheunterricht, der, wenn er schlecht geführt wird, dazu führt, dass viele Kinder eben Mathe nicht verstehen, dadurch Schwächen im Sinne von auch persönliche Schwächen entwickeln, nämlich nicht mehr an sich glauben. Ne, dann die Erfolge bleiben aus, der Druck wird immer größer, der Stress wird immer mehr von den Eltern. Und das ist ganz oft aber auch, weil die Schule halt ist, wie sie ist. Ja? Und weil jede Schule einzelne Menschen beschäftigt, die auch wieder ihre eigene Geschichte haben und ihre eigene Vorstellung von Lernen. Ne? Und
Genau.
wie gesagt, wir kennen ganz viele sehr motivierte und tolle Lehrkräfte, die das auch super machen und sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Es gibt natürlich auch andere Lehrkräfte, ja, aber ich denke, die lassen sich sicher über so eine Lernplanarbeit nicht ansprechen. Anke ist, Anke, Entschuldigung, Antje. Die Namen sind ja auch immer so ein Problem bei mir. Antje, hast du noch irgendeinen Tipp für Eltern oder Lehrkräfte jetzt in Bezug auf das Gespräch, das wir hatten, zum Abschluss unserer Runde?
Also ich finde, wir haben alles gut zusammengefasst und viel drüber gesprochen. Ich kann nur Mut machen, diesen Weg zu gehen, weil es wirklich für viele Kinder eine große Bereicherung ist. Ich weiß aber, der Weg ist auch nicht immer leicht.
Ja, da kann ich mich anschließen und kann einfach nur noch vervollständigen, dass ich sehr lange daran gearbeitet habe, ein System zu entwickeln, das sich jetzt Lernplanarbeit Würfelhaus nennt, wo man wirklich ein Stück weit auch garantieren kann als Lehrkraft, dass alle Kinder zu ihrem Recht kommen, dass alle Kinder lernen dürfen, dass alle Kinder vorwärts kommen und das auch noch mit Freude. Ich will aber nicht verhehlen, dass das auch eine große Herausforderung ist, alles im Blick zu behalten, aber das, finde ich, ist der Job der Lehrkraft. In diesem Sinne, wir begleiten tatsächlich auch Lehrkräfte dabei, wie sie das in der Schule umsetzen können. Dir, Antje, einen wunderschönen Tag noch und vielen Dank für das anregende Gespräch.
Ich danke. Auch einen schönen Tag.